I Killed the King von Rebecca Mix und Andrea Hanna. Gelesen von Max Hoffmann. Produktion der Audio Verlag. Pantheon der göttlichen Zwölf. Der Erbauer und die Liebende. Die Jägerin, die Träumerin, die Gärtnerin, der Historiker, die Weise, die Schlichterin, der Mystiker, der Wandler, der Kurier, die Weberin und aus der Geschichtsschreibung entfernt. 1. Der König. König Kostes hat sich verschätzt. Stimmen dringen von unten zu ihm herauf, als er mit schnellen Schritten die bescheidenen steinernen Korridore von Burg Avondale entlang geht. Es ist ein älteres Bauwerk, älter als die Ahnenlinie der Vernevaux selbst. Als Junge hat er davon geträumt, die Böden durch Marmor zu ersetzen, wie dieser verrückte Narr im Süden. Doch dann erklärte dieser ihm den Krieg und machte damit Kostes Pläne allesamt zunichte. Mit etwas mehr Zeit hätte Kostes sich als nächstes um die Parkanlagen gekümmert und die Gärten seiner Mutter umpflügen lassen, um dort Eichen, Zedern und Ulmensetzlinge zu pflanzen. Etwas, das dem bevorstehenden Chaos standhalten konnte. Etwas von Dauer. Aber das war zuvor. Als Kostes noch davon ausgegangen war, dass seine Herrschaft Jahrzehnte andauern würde. Jetzt kann er froh sein, wenn er das nächste Morgengrauen erlebt. Vor seinem inneren Auge sieht er die Ursache seiner Befürchtung gebettet auf sein Kopfkissen, die Blütenblätter noch feucht. Eine einzelne Winterlilie. Kostes erschaudert und biegt in einen anderen Korridor ab. Leuchtend bunte Seidenbanner wehen über ihm in einem Luftzug. Grün und Rot. Die Farben der Schutzgötter von Avondale und Istelia, zu einem vereinenden Band geflochten, um das Ende ihres verheerenden, 10 Jahre währenden Kriegs zu feiern. Die Unterzeichnung des Friedensvertrags soll bei Sonnenaufgang stattfinden und ist der einzige Zweck dieses Balls, den Kostes sich eigentlich nicht leisten kann, Händler, Adlige und Diplomaten einzuladen, um vor allen toten und schlafenden Göttern zu bezeugen, dass Avondale und Istelia sich endlich und wahrhaftig auf Frieden einigen. Doch nun ist das alles umsonst gewesen. An den Burgtoren treffen Gäste ein. Edelleute, Schausteller und Gelehrte, in ihrem feinsten Zwirn strömen herein wie hungrige Ameisen. Kostes sollte die Neuankömmlinge begrüßen, aber jeder von ihnen könnte der Feind sein. Das Risiko kann er nicht eingehen. Als die Zuckerbäckerin auf ihn zukommt, fährt Kostes zusammen und weicht hastig ein paar Schritte zurück, aber sie erkundigt sich nur, ob er Himbeeren oder Blaubeeren auf den Zitronentörtchen bevorzugt. Hinter ihr eilen 2 Dienstboten zum Fenster und drücken sich daran die Nasen platt. »Schau mal«, sagt einer von ihnen, »Schnee, so spät im Frühling.« Kostes beschleunigt seine Schritte. 2 Wachen sind vor seinen Privatgemächern postiert. Sie nehmen Haltung an und Kostes zögert, vergleicht ihre Gesichter mit denen der dürren Waisenjungen, die er vor 10 Jahren aus ärmlichen Verhältnissen geholt hat. Jetzt kommt er nicht umhin, die Schwerter an ihren Hüften und ihre muskulösen Unterarme zu bemerken. Sie sehen aus, wie Kostes sie in Erinnerung hat. Glaubt er. Kostes räuspert sich. Ihr dürft wegtreten. Die Wächter runzeln die Stirn. Sie sehen sich an, ihren König, dann die Tür. Kostes zwingt sich zum Lächeln. Die Zitronentörtchen sind gerade fertig geworden. Holt euch welche, bevor der Prinz sie alle für sich mitgehen lässt. Sie zögern noch einen Moment, verbeugen sich aber schließlich und murmeln einen Dank. Kostes macht ihnen Platz und dreht sich so, dass sie nicht an seinen ungeschützten Rücken herankommen. Er wartet, bis die dumpfen Schritte ihrer Stiefel verklingen. Von den Wachen geht also keine Gefahr aus. Kostes legt eine Hand auf die aus Gold gefertigte Türklinke. Er wusste, dass dieser Tag kommen würde. Seine Aufgabe ist es jetzt, so viel Zeit wie möglich herauszuschlagen. Für sein Land und für seinen Sohn. Er öffnet die Tür. 5 junge Gesichter wenden sich ihm zu. Kostes mustert sie eingehend. Da ist der Evercraft-Heiler mit seiner erschöpften Miene, den beunruhigenden Augen und der einzelnen schwarzen Perle, die an der goldenen Kette um seinen Hals schimmert. Neben ihm befindet sich die istelianische Prinzessin. Ihre zu einer Krone geflochtenen dunklen Haare zieren Rubine und sie verbirgt ihr Missfallen mit einem höflichen Kopfneigen. Es ist nicht die Prinzessin, die er eigentlich haben wollte, aber nun muss er eben mit ihr Vorlieb nehmen. Der dritte Gast jedoch, das ist nicht der Bestienbändiger, nach dem er geschickt hatte. Ihre Narbe ist ihm vertraut. Wulstig und weiß windet sie sich ihren Hals hinunter. Ärger regt sich in ihm. Warum hat Gaspar ihn nicht benachrichtigt, dass das Beaufort-Mädchen anstelle ihres Vaters angereist ist? Links von ihm ertönt das Knarzen eines Ledergürtels. Costes persönlicher Leibwächter Oak steht aufrechter da als seine Namensgeberin, die Eiche, und beäugt die Fremden voller Misstrauen. Ein winziger goldener Hirsch glänzt an seinem Jackenaufschlag. Costes entspannt sich. Damit bleibt nur noch... »Vater«, meldet sich eine nörgelnde Stimme zu Wort. »Was hat das hier zu bedeuten? Und warum hast du darauf bestanden, dass ich diese grauenhafte Kleidung trage?« »Callum«, Costes unterdrückt ein Seufzen. Sein einziges Kind und Alleinerbe des Throns lümmelt bequem in einer Ecke. Der mit einem Geweih geschmückte Stirnreif sitzt schief auf seinem Kopf, und seine breitbeinige Haltung kann Costes nur als anstößig bezeichnen. Er hat allerdings nicht Unrecht. Costes Anweisungen an Gaspar für Callums Aufzug besagten, ihn lächerlich aussehen zu lassen. Und daran hat der Großkammerherr sich genauestens gehalten. Costes musste sichergehen, dass es tatsächlich sein Sohn ist. Selbst die Götter könnten diesen hässlichen Gerock nicht so ohne weiteres nachbilden. Beim Anblick seines Sohns verlässt Costes beinahe die Entschlossenheit. Gern würde er sich entschuldigen. Er hat Callum nicht auf das Bevorstehende vorbereitet. Aber etwas, das stärker ist als Liebe, hält seine Worte gefangen. Costes schließt die Tür hinter sich ab. Die Prinzessin und die Tochter des Bestienbändigers versteifen sich. »Ich bedanke mich für euer Kommen«, sagt Costes und schluckt den Kloß in seiner Kehle hinunter. »Und entschuldige mich für den Mangel an Erklärungen, aber hierbei handelt es sich um eine heikle Angelegenheit.« Er lässt den Blick noch einmal über sie wandern. Der Erbe, der Leibwächter, die Bändigerin, der Heiler, die fremdländische Prinzessin. Was halten sie voneinander? Was werden sie über ihn denken, wenn das alles vorbei ist? Vielleicht macht er gerade einen Fehler, aber es ist zu spät für eine Umkehr. Schnee prasselt gegen das Fenster. Es wird etwas dunkler im Raum. In der perplexen Stille ist direkt vor der Tür ein einzelner federleichter Schritt zu hören. Eiskalte Panik schießt Costes Rückgrat empor. »Ich habe Nachricht aus Estelia erhalten.« Der Wind beginnt zu heulen. »Callum und Mallory sollen heiraten und den Vertrag unterzeichnen. Umgehend.« »Was?« ruft die Prinzessin, Mallory, und ihre hübschen Wangen röten sich. »König Costes, ich verstehe das nicht. Ich wurde als Stellvertreterin hierher entsendet für die Verlobung meiner Schwester. Elodie hat beschlossen, dass ihr die bessere Wahl für Callum seid.« Der Sturm gewinnt an Kraft und schickt lange, schaurige Schatten über die fünf entsetzten Gesichter, die ihn anstarren. Hat die Türklinke gerade gequietscht? »Denkt nur, wie begeistert eure Gäste sein werden. Ein Ball zur Feier einer Hochzeit, anstatt einer bloßen Verlobung. Der Vertrag war vorher schon solide, doch das wird ihn hieb- und stichfest machen.« »Hoffentlich.« »Vater«, Callum springt auf, »können wir erst darüber reden?« Sein Blick huscht nicht zu den Fremden, sondern zu Oak. »Allein?« »Nein«, Costes zieht ein dickes Bündel cremefarbener Schriftstücke aus seinen Roben. »Der Vertrag sollte bei Sonnenaufgang unterzeichnet werden, vor den Augen des gesamten Hofstaats und all ihrer Gäste. Nun müssen eben ein betrunkener Heiler und die Tochter eines Bestienbändigers genügen.« »Also dann, ihr zwei?« Costes nickt Callum und Mallory auffordernd zu. »Kommt bitte her und stellt euch nebeneinander.« Die beiden wechseln einen panischen Blick miteinander. Dann setzen sie sich quälend langsam in Bewegung, als würden sie einem Leichenhaus und nicht einer Ehe entgegengehen. Callum streckt eine Hand aus und nimmt Mallorys zitternde Finger in seine. Sie fährt zu Costes herum. »König Costes«, fleht sie, und die Verzweiflung lässt ihren melodischen Akzent schärfer klingen. Ihr Blick huscht hektisch durch den Raum, wie ein Vogel im Käfig, der einen Ausweg sucht. Die Rubine, die um ihre Augen auf ihrer Haut kleben, sehen im Licht von Costes Gemächern aus wie Blutstropfen. »Das ist doch lächerlich. Ich bin gerade erst eingetroffen. Es sind keine Zeugen meines Hofs anwesend. Ich habe ja nicht einmal einen Brautstrauß.« Costes zieht die Winterlilie aus seiner Tasche. Obwohl er sie erst vor einer Stunde entdeckt hat, zeigen sich bereits braune Flecken an den Rändern der Blütenblätter. Mit bebenden Fingern steckt er ihr die Blume ins Haar. »Vergebt mir«, sagt er leise. »Aber ich muss das tun, bevor die Abmachung fällig wird.« »Nehmt euch bitte an den Händen und sprecht mir nach. Durch die Gnade der Zwölf und vor den Augen des Königs binde ich meine Seele an deine.« Ein Donnerschlag, ein süßes Aroma liegt in der Luft, das ihm bekannt vorkommt. »Vater«, protestiert Callum. »Euer Gnaden«, flüstert Oak. »Warum?« lallt der Heiler. »Sind wir hier?« »Scht«, tadelt ihn die Tochter des Bestienbändigers. Die Lichter verlöschen und Kostes bleibt das Herz stehen, als er es riecht. Den durchdringenden, süßlich frischen Duft von Winterlilien und darunter eine vertraute Note von nasser Erde. In der kühlen Dunkelheit seiner Gemächer, eingehüllt in Schatten und das Flüstern des aufkommenden Sturms, ist Kostes wieder der junge König, der im eiskalten Wasser kniet und einen Handel abschließt. Nicht für Ruhm und Ehre, Land oder Vermächtnis, sondern für seinen Sohn. Immer für seinen Sohn. Der Wind heult auf, ein Blitz zuckt vom Himmel und taucht die fünf Anwesenden in geisterhaftes Weiß. Dann versinken sie wieder in der Finsternis. Und ein Messer gleitet in Kostes Brustkorb. Durch die kundige Platzierung und die nach oben gerichteten Winkel dringt es unterhalb seiner letzten Rippe ein, sticht ihm ins Herz und durchtrennt dabei das noch nicht ganz verheilte Gewebe der Pfeilwunde, die er sich vor 2 Monaten zugezogen hat. Die Person erweist ihm sogar die Gnade einer präparierten Klinge. Kostes empfindet nur angenehme Taubheit, als sein Kopf auf dem Teppich aufschlägt. Er bereut nur, nicht schnell genug gewesen zu sein. Er hätte sie alle nach dem Fund der Blume auf der Stelle zu sich beordern sollen. Jetzt ist es zu spät. Was nun kommt, liegt in den Händen der Weberin. »Was war das?« wimmert jemand. »Wer hat mich angefasst?« will eine zweite Stimme wissen. »Götter«, flüstert eine dritte. »Was habe ich getan?« Unten werden die Burgtore aufgestoßen. Schnee fegt zusammen mit den geladenen Gästen herein, die froh sind, die Kälte hinter sich zu lassen und sich mit Gesten in Richtung des sich verdunkelnden Himmels aufgeregt über das merkwürdige Unwetter unterhalten. Mit einem armseligen Flackern erwachen die Magielichter wieder zum Leben. Als erstes sehen Kostes persönliche Gäste das Blut, das sich zu einer dunkelroten Lache sammelt und den Teppich unrettbar besudelt. Jemand schreit auf, und 6 Augenpaare starren voller Entsetzen auf den König, der tot zu ihren Füßen liegt.